Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und auch gerne mal historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen. So auch in der heutigen Folge. Ich habe mit Herfried Münkler über die aktuelle Lage in der Weltpolitik gesprochen, über sein neues Buch gesprochen. Da geht es, wie der Untertitel des Buchs schon verrät, um Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ich habe aber auch mit ihm gesprochen über ältere Bücher von ihm. Ich bin gewissermaßen akademisch mit Herfried Münkler und seinem Werk aufgewachsen, mit seinen Büchern über Kriegstheorie, über den neuen Krieg, über Stationen der Ideengeschichte des Krieges, dann auch mit dem Buch Kriegssplitter, das nach der russischen Annexion der Krim entstanden ist, und so weiter und so fort. Und deswegen war es mir eine Freude, mit ihm diese Folge aufzunehmen im Rahmen des Pfingstdialogs in der Steiermark, wo er als Keynote-Speaker eingeladen war, und davor hat er sich sogar über eine Stunde Zeit genommen, um mir ein oder zwei Fragen zur aktuellen Lage der Weltpolitik zu beantworten. Das Ergebnis ist, wie ihr euch denken könnt, einmal mehr eine interessante Folge. Ton ab! Herr Professor Münkler, schön, dass Sie recht politisch sind.
Jawohl, gerne.
Darf ich Sie bitten, weil ich das alle frage, frage ich das auch Sie, sich ganz kurz vorzustellen.
Also ich bin in Hessen nördlich von Frankfurt groß geworden, habe dann Literaturwissenschaft, Germanistik, Politikwissenschaft und vor allen Dingen Philosophie studiert in Frankfurt, mich mit einer Arbeit über Machiavelli promoviert, habilitiert über Staatsräson. Und bin 92 an die Humboldt-Universität gegangen, wo ich geblieben bin. Habe zwei Kinder, habe eigentlich ein sehr erfülltes und zufriedenstellendes Leben geführt.
Sie haben sich ja schon früh sehr intensiv mit Krieg befasst. Das erste Buch, das ich von Ihnen gelesen habe, war zu den neuen Kriegen und dann auch allgemeiner zur Kriegstheorie. Als ich zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen bin, das war bei der Professorin Etzersdorfer an der Universität Wien, da war gerade das heiße Thema die neuen Kriege, das heißt nichtstaatliche Akteure, Staatszerfall, Identität. Jetzt auf einmal sprechen wir von Kriegen, die ziemlich traditionell aussehen.
Ja, aber damit sind die neuen Kriege natürlich nicht verschwunden, sondern sie sind nur aus unserer Aufmerksamkeit ein bisschen rausgeraten, nicht? Ich würde sagen, das, was im Sudan stattfindet und was vermutlich pro Tag ein Vielfaches der Opfer kostet, die in der Ukraine anfallen, ist eine Form, die ich damals unter der Überschrift Neue Kriege beschrieben habe. Sie erschöpft das weite Feld nicht, aber hybride Kriegführung gehört auch dazu, also sozusagen die Auflösung der klaren Trennlinie zwischen Krieg und Frieden, auf denen im Prinzip unser Völkerrecht seit Hugo Grotius, Haager Landkriegsordnung, Genfer Konventionen und derlei mehr begründet ist. Aber dadurch, dass es wieder Eroberungskriege gibt, wofür die Ukraine das bekannteste Beispiel ist, ist unsere Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gegangen. Man kann sagen, es ist zu einer Wiederentstehung eigentlich von Kriegen vom Anfang des 20. Jahrhunderts gekommen, denn man kann den Ukraine-Krieg ungefähr mit dem Ersten Weltkrieg parallelisieren, was heißt nicht heißt gleichsetzen, aber parallelisieren, nicht? Am Anfang die Vorstellung, im Ersten Weltkrieg aller beteiligten Parteien nach den Vorgaben der Niederwerfungsstrategie relativ schnell durchzukommen, hat bei keinem geklappt. Und dann der Übergang zur Ermattungsstrategie. Und genau das findet in der Ukraine auch statt. Spezielle Militäroperation ist sozusagen in die Hose gegangen. Nach 3 Wochen war klar, hat nicht funktioniert. Übergang zur Ermattungsstrategie. Und an deren Ende steht dann das, was man mit Blick auf den Ersten Weltkrieg Kampfstreik nennen kann. Also sozusagen die Franzosen im Frühjahr 1917, die Italiener im Herbst 1917, die Russen auch im Herbst 1917, die Deutschen im Herbst 1918. Sie wollen nicht mehr kämpfen. Sie gehen in einen Streik gewissermaßen. Und das wird vermutlich auch im Ukraine-Krieg zu beobachten sein.
Sie sprechen schon an, das alte traditionelle Denken vom Krieg, auch die alten Regeln, Hager Landkriegsordnung, Grotius und dergleichen, auch ein Begriff, der eigentlich alt ist, von dem ich persönlich dachte, er wäre mehr oder weniger verschwunden, der jetzt wieder zirkuliert, Großmachtdenken und damit einhergehend auch Begriffe wie Geopolitik kommen wieder zurück. Und jetzt haben Sie sich ja mit der Rolle von Deutschland aktuell beschäftigt und in meinem Kopf passt Großmacht und das heutige Deutschland, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, einfach nicht mehr zusammen.
Nö, das muss auch nicht. Denn sozusagen die Bundesrepublik Deutschland wird entweder innerhalb der Europäischen Union die Funktion der zentripetalen Macht, also das Kompensieren der starken zentrifugalen Tendenzen innerhalb der EU spielen. Das ist sehr viel komplizierter als eine Großmachtrolle zu spielen. Oder aber sie wird versagen und wenn sie versagt, dann wird die EU nicht die Krisen der nächsten Zeit überstehen. Also die Deutschen haben keine Lust mehr an Großmachtpolitik, was die Österreicher ja eigentlich nach 1918 schon hatten, als sie gewissermaßen nicht versucht haben.
Wir hatten noch keine Wahl.
Ja, okay. Das hatten die Deutschen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg im Ernst auch nicht. Wie der erste Generalsekretär der NATO gesagt hat, deren Aufgabe sei, to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. Und jetzt allerdings ist die Situation, dass auf Deutschland eine Führungsverantwortung zufällt, die, wenn sie sie nicht wahrnehmen, verheerende Folgen hat. So wie der polnische Außenminister, das muss man ausdrücklich sagen, der polnische Außenminister Radek Sikorski gesagt hat, mehr als ein starkes Deutschland fürchte er ein schwaches Deutschland. Und ganz zweifellos hat es in Deutschland lange Zeit eine Neigung gegeben, sich, wenn Aufgaben verteilt wurden, möglichst unsichtbar zu machen und so zu tun, als habe man all das hinter sich. Das ist vorbei.
War Großmachtpolitik jemals weg? Ich muss wieder und wieder an die 90er Jahre denken, da bin ich groß geworden. Und in der Rückschau war da die Welt eine hoffnungsvollere. Man hat die Welthandelsorganisation gegründet, man hat China in die WTO aufgenommen, man hat sich mit Terrorismus befasst, mit innerstaatlichen bewaffneten Konflikten, mit Staatszerfallskriegen. Aber dieses Denken von Räumen und Großmächten, zumindest in der Rückschau, hatte keine große Rolle. Und jetzt denke ich mir, war es jemals weg oder haben wir nur nicht darüber gesprochen oder so offen darüber gesprochen?
Also wenn Sie amerikanische Literatur derzeit lesen, sagen wir mal die Geopolitiker, Zbigniew Brzezinski, The Great Chessboard, oder das, was Henry Kissinger geschrieben hat, dann war dort diese Frage nie weg. Die Europäer oder insbesondere die Deutschen und vermutlich auch die Österreicher und die Schweizer erst recht, die haben eine Vorstellung davon gehabt, dass die Frage der Großräume, die Frage ja letzten Endes der Macht und des Machtgebrauchs konsumiert wird durch andere Entwicklungen. Sagen wir mal, dass militärische Macht durch wirtschaftliche Macht ersetzt wird, dass es zu einer Juridifizierung der internationalen Politik kommt, bei denen internationale Schiedsgerichte entscheiden, Konfliktfragen, die also nicht mehr mit Waffengewalt entschieden werden, was ganz zweifellos kostengünstiger ist. Das waren sehr schöne Vorstellungen, die unter dem Oberbegriff einer wertegestützten und regelbasierten Ordnung firmiert haben. Aber was man dabei nicht bedacht hat, war der Umstand, dass eine solche Ordnung einen Hüter braucht und dass dieser Hüter nicht die Vereinten Nationen sein können, weil sie entweder im Sicherheitsrat sich selbst blockieren oder aber insgesamt zu schwach sind, das durchzusetzen. Und wenn es keinen Hüter dieser Ordnung gibt, die USA haben teilweise die Rolle gespielt, aber zumeist haben sie sich eher als der Herr der Ordnung, als der Hüter der Ordnung verstanden. Wenn es den nicht gibt, dann gewinnen die Spiele, die Machtspiele, die Regelbrecher. Und wenn die Regelbrecher gewinnen, sind die Regelkonformen die Dummen. Sind sozusagen immer die Verlierer. Und nach einiger Zeit merken sie das. Und das, glaube ich, ist die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Sagen wir so, wenn Putin in der Ukraine nennenswerte Gewinne macht, wird das Vorbildcharakter haben für andere, die sich überlegen, was der kann, können wir vielleicht in kleinerem Maßstab auch. Oder wenn es den Iranern jetzt gelingt, die Straße von Hormus so zu managen, dass sie Zoll nehmen von den Schiffen, die sie passieren, werden andere auf die Idee kommen, das können wir auch. Der indonesische Finanzminister hat das ja schon für die Straße von Malakka vorgeschlagen. Und das Ergebnis dessen ist, dass sich der gesamte Welthandel verändern wird, weil er überall bezollt wird und so weiter und so weiter. Also in dem Sinne kann man sagen, wir haben uns in Europa, zumal in den deutschsprachigen Ländern, weil wir natürlich an den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen großen Anteil hatten, die Sache schön geredet und haben so getan, als würden internationale Institutionen, Vereinbarungen und Recht den Gebrauch der Macht konsumieren. Das war über weite Strecken eine Selbsttäuschung, die aber darauf beruhte, dass es Indikatoren in diese Richtung gab. Und allerdings, wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht, in der Kantschen Sprache formuliert, was die Bedingung der Möglichkeit und Gültigkeit einer solchen Ordnung ist. Und weil wir das nicht bedacht haben, haben wir gedacht, das kann funktionieren. Hätten wir es sorgfältiger bedacht, wären wir sehr viel skeptischer gewesen.
Wenn Sie jetzt hören, wenn der deutsche Kanzler sagt, das verstößt gegen das Völkerrecht, wenn die EU das Völkerrecht einmahnt, Sie als jemand, der sich ja mit der politischen Seite schon sehr lange auseinandersetzt, was löst das in Ihnen aus, wenn ein Kontinent wie Europa, wenn ein Land wie Deutschland auf die Einhaltung des Völkerrechts pocht?
Ja, man muss sich überlegen, wie kommt es bei den Adressaten an? Denn er sagt ja gewissermaßen nicht, das verstößt gegen die Völker, gegen das Völkerrecht einfach in den luftleeren Raum, sondern adressiert das entweder an Russland oder an die USA. Das sind Akteure, die notorisch nicht darüber nachdenken, was sie dürfen, sondern über das, was sie können. Und insofern ist das eigentlich für sie die Botschaft, wir sind die armen, kleinen, schwachen Europäer, die darauf angewiesen sind, dass ihr freiwillig das Recht einhaltet, was die von sich aus kaum tun werden. Es gibt im zweiten Buch des Aristoteles, von Aristoteles Politik, eine Fabel des Antisthenes, die er da überliefert. Und die geht ungefähr so, die Hasen haben Gesetzbücher gefunden, in denen steht drin, alle Tiere sind gleich. Mit diesen Gesetzbüchern gehen sie zu den Löwen, zeigen ihnen das. Und die Löwen replizieren, indem sie fragen, wo sind eure Zähne und Klauen? Und da die Hasen das nicht haben, müssen sie entweder Hasenpanier ergreifen, also abhauen, oder aber sie werden gefressen. Das ist eine bittere Geschichte, nicht? Wir haben gedacht, wir könnten als Hasen mit dem Vorweis der Gesetzbücher die Löwen dazu bringen, keine Löwen mehr zu sein, also sozusagen sich so zu transformieren, dass sie Vegetarier werden. Das ist aber etwas, was man vielleicht bei Jesaja beschrieben findet oder im Neuen Testament. Aber das hat mit realer Politik wenig zu tun.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA schaue, habe ich nicht das Gefühl, vor allem bei der Person Donald Trump, dass der jetzt in den großen machtpolitischen, geopolitischen, räumlichen Zusammenhängen denkt. Wir fangen ja jetzt alle an, so wie man das im Kalten Krieg gemacht hat, mit Moskau, mit der Sowjetunion, dass da alle Kremlinologen wurden und versucht haben zu deuten, wie die denken. Und wir machen das ja jetzt aktuell auch mit Trump, dass wir ihn psychologisieren. Ich persönlich mache das auch, ich gebe es auch zu. Und ich habe das Gefühl, da ist jetzt nicht das große Grand Strategy-Denken dahinter, sondern vielleicht ist es wirklich Impulsivität. Und er sieht sich eine Landkarte an und sagt, das Ding ist sehr groß, ich will das haben. Stichwort Grönland. Oder da ist der Iran, den mag mein Freund Bibi Netanyahu nicht, dann mag ich den auch nicht. Also auf mich wirkt das nicht, als wäre da der große Plan. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir sehr viel in die USA und auch in die Trump-Administration hineininterpretieren, was gar nicht da ist, weil die Dinge vielleicht viel banaler entschieden werden. Und da ist kein großes geostrategisches Denken dahinter, sondern Impulsivität und simple Küchenpsychologie, die ich natürlich auch betreibe, das ist mir schon bewusst. Aber an den Aussagen und auch, wenn man zum Beispiel jetzt denkt an den Iran, wo man auch gesagt hat, jeder wusste, das wird nicht einfach so zusammenbrechen. Es wird nicht einfach so einen Regime-Change geben. Und jeder wusste auch, der Iran hat als Druckmittel die Straße von Hormuz. Und trotzdem hat man es gemacht.
Es gab Leute innerhalb seiner Administration, vor allen Dingen innerhalb des US-Generalstabs, die ihn davor gewarnt haben. Die hat er dann zum Rücktritt gezwungen. Aber ich würde mal sagen, um zu verstehen, was wir da vor Augen haben in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, muss man sich vielleicht das vor Augen führen, was ein Palimpsest ist, also sozusagen übereinander liegende Blätter, durch die wir hindurchschauen können. Und wenn wir sie umblättern, wird das Bild immer eindeutiger im Hinblick auf das, was zugrunde liegt und das, was oben drüber gelegen ist. Wenn wir uns das mal vorstellen, kann man sagen, wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der ein Dealmaker ist, der offenbar, wenn wir seinem ersten Sicherheitsberater Bolton folgen, nicht bereit oder in der Lage ist, sich Strategie erklären zu lassen. Nicht 2 Minuten würde er zuhören, dann würde er das abbrechen, hat Bolton gesagt. Es gibt 2 Punkte, wie man das erklären kann, nämlich erstens, er ist kognitiv dazu nicht in der Lage, oder zweitens, er begreift relativ schnell, dass die Verpflichtung auf eine Strategie ihn davon abhält, das zu machen, wovon er glaubt, dass er es eigentlich kann und dass er es am besten kann, nämlich Dealmaking. Opportunistisch-okkasionelle Politik. So. Und nun gibt es das Papier der Heritage Foundation, das man sich genau angucken muss, nicht? Oder die neue amerikanische Sicherheitsstrategie.
Also Sie meinen das Project 2025?
Etwa. Mhm. Nicht? Und darin stehen die Sachen drin, die im Prinzip nach den Vorstellungen in der Umgebung von Trump, die rational sind, befolgt werden sollen. Das versucht man ihm immer wieder unterzuschieben, ihn darauf zu verpflichten, aber halt so einen Dealmaker kann man da nicht ein für alle Mal drauf verpflichten, sodass also gewissermaßen dieses widersprüchliche Bild entsteht. Einerseits betreibt er ein Disengagement der USA aus der Rolle des globalen Hegemon. Also er sagt sozusagen, wir fühlen uns nicht mehr verpflichtet, hier einzugreifen, dort einzugreifen und so weiter. Wir führen eigentlich nur noch Konflikte, in denen genuine Interessen der USA berührt sind. Und das war sicherlich auch ein zentrales Merkmal, warum die MAGA-Bewegung, also Make America Great Again, ihn so unterstützt hat. Und andererseits macht er aber so Sachen wie Iran. Nicht? Da hat er geglaubt, der Iran sei gewissermaßen so geschwächt im Innern durch die Protestbewegungen im Januar oder durch die Militärschläge, die im Sommer 25 die Israelis dem Iran zugefügt haben, dass das ungefähr so über die Bühne geht wie Venezuela. Das ist es dann nicht gegangen. Im Hintergrund allerdings steht für ihn die Vorstellung, wir ziehen uns aus Europa zurück, wir übernehmen keine Gesamtverantwortung mehr für die Welt. Unsere größte Herausforderung ist im pazifischen Raum China und da brauchen wir alle Kräfte und Fähigkeiten. Aber dann kommt natürlich auch schon wieder der Einspruch, aber geopolitisch, geostrategisch ist es ein Problem, wenn du die Gegenküste, also sozusagen die Ostküste der USA, die europäische Küste aufgibst. Nicht? Und dann kann man sagen, Grönland und wahrscheinlich Island. Von Island hat er ja mal gesprochen. Sind sozusagen die Kompensation in der Kontrolle des Nordatlantik. Und was er vor Augen hat, Kanada als 51. Bundesstaat der USA, dann sozusagen seine Operationen im karibischen Raum, vor allen Dingen dann auch die Enthauptung des venezolanischen Regimes ist, den amerikanischen Doppelkontinent unter die Kontrolle der USA zu bringen. Nicht? Dann wird sozusagen ein Schuh draus. Aber er kann gewissermaßen diesen Schuh nicht anziehen und nicht langfristig verfolgen, weil er dafür zu sehr auf, ach, das hier ist eine Gelegenheit, eine Occasio, die nehme ich noch mit und hier und da. Also er ist gewissermaßen einer, der eine Strategie zu verfolgen hat, dazu aber nur begrenzt in der Lage ist und der ein Verwirrspiel treibt. Und deswegen glaube ich, man muss das gar nicht so furchtbar psychologisieren, sondern es ist der Auftritt eines Mannes, der wahnsinnig von sich selber überzeugt ist, innerhalb eines Konzepts, hinter dem eher Leute wie Hexet, Werns, vielleicht auch Rubio stehen, die das sehr viel kühler und gelassener verfolgen. Und insofern entsteht vor unseren Augen ein verwirrendes Bild. Zu viele Informationen gleichzeitig, die sich teilweise widersprechen. Aber wenn wir das als sozusagen als Palimpsest entschlüsseln, das heißt sozusagen die erste Transparenzfolie umblättern, dann noch eine umblättern, dann wird sozusagen auch schon klar, womit wir es hier zu tun haben.
Unser Denken über internationale Beziehungen basiert ja darauf, dass wir das Gefühl haben, Staaten sind zumindest grundsätzlich rationale Akteure, die Strategien und Interessen verfolgen bzw. ihre Interessen durchsetzen. Ja. Ich weiß, jetzt haben Sie es ja eh gesagt, aber ich bin noch immer ein bisschen skeptisch, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, auch nicht nur bei den USA, auch bei Russland, dass diese Rationalität so aufgeht, weil ich auch bei Russland das Gefühl habe, da ist ja auch jetzt die These, dass ein Wladimir Putin sich in die Geschichtsbücher einschreiben will. Er verwendet Geschichte ja auch als Waffe. Mhm. Er bezieht sich auf eine Art von Geschichtsschreibung, um sein Verhalten zu begründen. Und wenn man es rational betrachten würde, würde man ja sagen, das war jetzt auch keine gute Idee in der Ukraine. Hat Russland damit seine Interessen gewahrt? Und genauso auch bei den USA. Wenn man sagt, ein rationaler Akteur würde ja zum Beispiel die Europäer nicht so vor den Kopf stoßen? Oder ist das meine grenzenlose Naivität? Wenn ja, kann ich damit leben?
Nee, das ist sicherlich nicht. Also sozusagen, wir haben angenommen, in Europa vor allen Dingen, dass in diesem Sinne auch alle Politiker rationale Nutzenmaximierer sind. Das heißt, eigentlich gebaut sind nach diesem wirtschaftswissenschaftlichen Konstrukt des Homo economicus. Und indem wir das zugrunde gelegt haben, sind wir in der Lage gewesen, Politik zu rationalisieren oder jedenfalls rationalistisch zu durchdenken. Und das ist ein alter Diskussionspunkt, den ich mit meinen Kontrahenten im Fach Politikwissenschaft hatte, die im Prinzip das wirtschaftswissenschaftliche Theorem der Homines Oeconomici für unmittelbare Realität gehalten haben. Das ist natürlich eine Sünde wider den Geist der Sozialwissenschaften, dass man ein Modell mit der Wirklichkeit verwechselt, ein analytisches Modell. Und guckt man genauer hin, kann man sagen, es gibt aber eine Macht des Ressentiments. Nicht ein Begriff, den Nietzsche in die deutsche Sprache eingeführt hat, in der Genealogie der Moral, das Ressentiment. Also sozusagen die innere Gestimmtheit auf Rache. Das Bedürfnis nach Rache, die Orientierung an Vergangenheiten, die wiederhergestellt werden sollen. Also in den USA, Make America Great Again. Oder Trump ist sicherlich ein Mensch des Ressentiments. Alle, die ihm irgendwann mal in der Quere gestanden haben, werden von ihm verfolgt und überzieht sie. Das gilt aber auch für Putin, nicht? Sozusagen die Idee, Russland als in den Grenzen des Zarenreiches wiederherzustellen, ist sozusagen das Leiden an einer Gegenwart, die nicht so ist, wie die Vergangenheit mal war.
Oder selbst, man sie sich vorstellt.
Ja, genau, weil er sozusagen unbedingt möchte, dass das wiederhergestellt wird. Und bei Xi kann man auch sagen, ja, das ist in größeren Zusammenhängen seine Rede, nicht? China war bis zum Beginn des Opiumkrieges 1840 eigentlich der Mittelpunkt der Welt, seine Vorstellung. Und jetzt kehren wir wieder ins Zentrum der Welt zurück. Auch das ist letzten Endes eine Ressentimentvorstellung. Da muss man sagen, naja, das ist etwas, was durchaus uns vertraut ist, nicht? Also sozusagen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg die sehr starke Vorstellung, wir wollen das Reich aber wiederherstellen. Jetzt nicht die Nazi-Vorstellung eines Vernichtungskriegs im Osten, sondern einfach die kleinen Revisionskriege, die von einem Großteil der Bevölkerung aus Gründen des Ressentiments unterstützt worden sind. Also wenn man, wie ich das halt gerne tue, sich auch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und Vergleiche heranzieht, die im Übrigen keine Gleichsetzungen sind, dann bekommt man eine Vorstellung davon, dass Politik keineswegs nur nach den Vorgaben der rationalen Nutzenmaximierung stattfindet. Wie könnte das auch sein? Weil wir ja handeln oder Politiker handeln unter unvollständigen Informationen. Putin hat sich den Ukraine-Krieg anders vorgestellt, nämlich als spezielle Militäroperation, Das heißt, innerhalb von 2 bis 3 Wochen haben die gesamte Ukraine überrannt, in Kiew einen neuen Präsidenten eingesetzt, der sich in Moskau bedankt dafür, dass sie endlich vom Joch des Zelensky-Regimes und der Maidan-Leute und ja, des Faschismus befreit worden sind. Und das wäre auch aufgegangen, wenn die Ukraine keinen heroischen Widerstand geleistet hätten. Oder Trump hat sich das Agieren im Iran so vorgestellt, dass das ungefähr so funktioniert, wie Venezuela funktioniert hat, nicht? Also sozusagen, man hat im Prinzip, oder diese Leute haben Erfahrungen, die sie hatten, generalisiert und plötzlich stoßen sie auf jemanden, der des Gegenhandelns mächtig ist. Also im Falle Putin kann man sagen, er hat beobachtet, dass er immer nach kleinen Revisionskriegen, die schnell über die Bühne gegangen sind, mit großem russischen Erfolg geendet haben. Also 2. Tschetschenienkrieg, Georgienkrieg, Annexion der Krim, Operationen im Donbass nach Syrien. 15 Syrien. Da hat er beobachtet, seine Zustimmungswerte gehen wieder in die Höhe. Also sozusagen ein Teil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung, fand das wunderbar, dass Russland wieder ein großer Akteur ist und nicht, wie Obama damals gesagt hat, eine Regionalmacht. Aber sowas funktioniert halt nicht auf Dauer. Und das ist gewissermaßen, es gibt kein probates Rezept dafür, nachdem man, wenn man das anwendet, immer denselben Kuchen backt. Sondern in diesem Falle hat halt einer in den Teig gespuckt. Dann ist was ganz anderes bei rausgekommen.
Mir ist nur bei den USA aufgefallen, dass im Gegensatz zu den anderen von Ihnen beschriebenen Mächten nicht mehr dem Bild entsprechen, das wir oft haben, dass ein Staatsmann, und es sind meistens ja wirklich Staatsmänner, sich gleichsetzt mit seinem Staat, mit seinem Volk. Bei den USA wirkt das ein bisschen für mich, als wäre das eher eine Art private Unternehmen vor dem Deckmantel des Staatsinteresses, aber eigentlich geht es um hoch subjektive, hoch egoistische Interessen, sei es Insider-Trading, sei es, dass man gute Deals auch seinen Freunden zuschanzt und dergleichen. Und dass es so gesehen nicht einfach ist, diesen Staat zu verstehen mit unseren Begriffen, wo wir sagen, wenn jemand Präsident ist, handelt er im Interesse des Staates. Und vielleicht ist es, wenn ich mich jetzt so reden höre, gar nicht so unähnlich auch bei Russland, wo man ja auch das Problem hat der Oligarchen, wo man nicht weiß, naja, denken die wirklich im Sinne des russischen Staates oder sagen die das, wenn sie überhaupt was sagen, und denken aber eigentlich in ihrem Sinne wiederum mit Russland nicht als Mittel, sondern bloßer Zweck. Und man sagt, da geht es jetzt um russische Sicherheitsinteressen, aber eigentlich geht es um ganz subjektive wirtschaftliche Interessen, vielleicht auch ein bisschen Anerkennung, auch das Absichern von Macht, aber es geht nicht um den eigenen Staat, auch wenn man das noch so oft sagt.
Ja, da ist was dran. Ich würde allerdings nicht so weit gehen zu sagen, der eigentliche Punkt ist die Selbstbereicherung und Putin führt diesen Krieg nur, damit der große Paläste, in denen er alleine wohnt oder so etwas haben kann, oder Trump macht all das, was er macht, nur damit er ein Maß von Korruption in die amerikanische Politik hineingebracht hat, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte. Oder sagen wir es noch mehr, hat die Zölle gegen die Schweiz verhängt, damit die Schweizer Industriellen nach Mar-a-Lago kommen und ihm Goldbarren auf den Tisch legen und eine vergoldete Rolex oder so etwas. Das kommt zusammen, nicht? Also sozusagen der Prozess der persönlichen Bereicherung überlagert die Transformation der Regime im Innern in autoritäre Staaten. Das ist nicht besonders verwunderlich, weil eigentlich solche autoritären Regime, jetzt das untergegangene Ungarische lässt grüßen, immer mit einem ungeheuer hohen Maß von Korruption verbunden sind. Man kann das auch theoretisch erklären, sozusagen, die Belohnung von loyalen Figuren in der engeren Umgebung. Andererseits, die Chinesen haben das Problem auch. Sie haben es realiter, aber sie machen immer wieder Kampagnen gegen Korruption. Das heißt sozusagen, sie vernebeln die Wahrnehmung der Probleme des Korrupten durch Kampagnen der Antikorruption, durch das Opfern von Sündenböcken und derlei mehr. Mit dem Ergebnis, dass Xi immer mächtiger geworden ist, nicht? Sozusagen konnte damit das Politbüro umsetzen und säubern, die Militärkommission umbesetzen und säubern. Also sagen, Korruption kann ein Mittel der Stärkung des autoritären Regimes sein und Korruptionsbekämpfung kann genau dasselbe bewirken. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das sich vor Augen führt. Klärt sich immer nur durch die Beobachtung des Einzelfalls. Das, denke ich, spielt also zusammen. Im Falle von Trump, um bei ihm zu bleiben, ist ja interessant, dass er nicht professionelle Diplomaten einsetzt, um die Verhandlungen mit den Russen, mit den Iranern und wen auch immer zu führen, sondern, naja, im weiteren Sinne, ihm persönlich vertraute Dilettanten, den Witkoff, den Kutschner und wie die Burschen alle heißen, die eigentlich von diesen Dingen kaum Ahnung haben, die vermutlich auch Geografie nicht besonders gut kennen. Vermutlich kennt der Witkoff sozusagen jedes potenzielle Immobilienprojekt in New York, aber die Welt kennt er nicht. Das hat etwas gewissermaßen mit diesem notorischen Misstrauen von Autokraten zu tun gegenüber der Loyalität des Beamtenapparats. Bei Trump sozusagen die Erinnerung an die erste Präsidentschaft, als er vieles nicht hinbekommen hat, weil er Widerstand bekommen hat aus dem Apparat, Deep State, wie das dann gerne genannt wird, und die Umgehung von Deep State oder die Zerschlagung von Deep State durch, naja, letzten Endes muss man sagen, mafiöse Strukturen, nicht? Auch da, die Mafia-Bosse haben ja nur zu vertrauen zu den Leuten, die zu ihrer Familie gehören, und sozusagen diese Mafia-Mentalität kann man bei Trump und seiner Umgebung ganz gut beobachten.
Neben der Bereicherung gibt es ja noch ein weiteres Motiv. Also ich habe vor kurzem gelesen das Buch von Richard Netlebau, Why Nations Fight, und er hat jetzt ein neues Buch auch, Why Nations Still Fight. Und bei ihm spielt ja eine ganz entscheidende Rolle die These, dass es sehr oft auch geht um, vielleicht haben Sie das eh so angesprochen, deswegen möchte ich da fragen, ob ich es richtig verstanden habe, mit Ressentiments, verletzter Stolz, aha, oder eben auch die Suche nach Anerkennung, dass die eine Triebfeder von Außenpolitik sein kann, genauso wie das Verfolgen von Staatsinteressen und nationaler Sicherheit.
Ja, also wenn wir im Nachhinein rekonstruieren, warum bestimmte Kriege entstanden sind und warum sie bis zum bitteren Ende geführt worden sind, dann stoßen wir auf diesen Widerspruch, den wir uns schon gerade abgearbeitet haben, zwischen von mir aus rational verstandenem staatlichen Interesse und, naja, der Neigung, wir können gar nicht aufhören, weil wir schon so viele Opfer gebracht haben oder weil wir dann unser großes Projekt der politischen Wiederkehr aufgeben oder ähnliches mehr. Und eine Politiktheorie, die darauf abhebt, das zu vergessen, also gewissermaßen das irrationale Moment der Politik nicht im Auge hat, die ist nicht wert, dass man gewissermaßen sie, ja, sage ich jetzt mal so mit Blick auf meine früheren Tätigkeiten, unterrichtet oder dass man sich an ihr orientiert, sondern man muss immer den Blick haben, Barbara Tuchman hat das ja in einigen ihrer Bücher traktiert, auf die Torheit der Regierenden, nicht wie der Titel eines ihrer bekannteren Bücher heißt.
Das heißt, das kann erklären, wie Kriege entstehen, kann uns aber so gesehen auch eine Richtschnur geben, wie wir sie beenden. Glauben Sie an zum Beispiel die sogenannte Off-Ramp-These, also dass man eine gesichtswahrende Lösung, einen gesichtswahrenden Ausweg bieten kann und dann kann auch ein Herrscher wie Putin sagen, naja, ich habe eh gewonnen oder ich habe mein Gesicht gewahrt, ich kann den Krieg wieder beenden. Glauben Sie an diese These?
Ja, also wie soll ich sagen, das ist vermutlich die einzige Möglichkeit, den Ukraine-Krieg zu beenden vor dem Eintritt von Kampfstreiks oder dem Zusammenbruch einer der beiden Mächte. Und in der jüngsten Zeit könnte es sein, dass die schlechte Positionierung Russlands, also sie kommen an der Front nicht voran, sie haben inzwischen mit ukrainischen Gegenangriffen bis weit in ihr eigenes Territorium zu rechnen und sie geraten immer mehr in die Abhängigkeit von China und werden von China als das behandelt, was Obama nur gesagt hat, Regionalmacht. Dass das dazu führt, dass Putin bereit ist zu sagen, wenn ihr mir in den Verhandlungen die Option gebt, dass ich mich gesichtswahrend gegenüber meiner Bevölkerung darstellen kann, dann beende ich, wie hat er gesagt, die Angelegenheit. Ja. Die Frage ist sozusagen, wie kann man das aushandeln? Wie viel heißt Gesichtswahrung? Kann die Ukraine dem entgegenkommen oder kann sie nicht entgegenkommen? Das ist dann eine Frage des Prozesses der Beendigung. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben über den Dreißigjährigen Krieg, das für mich darum interessant war, erstens, wie dieser Krieg sozusagen komponiert wird, dass er so lange dauert und welche ungeheure Leistung die in Münster und Osnabrück zustande bringen, um den Krieg beenden zu können. Dazu gehört, dass Ferdinand III., also der Kaiser in Wien, nicht mehr jesuitische Beichtväter hat, die unbedingt versessen sind, dass eine Situation wiederhergestellt wird, die vielleicht nicht die Reformation rückgängig macht, aber die Erfolge der Reformation rückgängig macht. Und er tauscht die dann aus und wird dadurch friedensaffiner, weil von den neuen Beichtvätern der Wert des Friedens höher dargestellt wird als die Reinheit und Einheit des Glaubens. Das ist das eine. Und das andere ist, er sieht auf den Schlachtfeldern zunehmend schlechter aus. Jankau, Zusmarshausen und derlei mehr. Wenn der Krieg noch weitergehen würde, müsste man damit rechnen, dass das Haus Habsburg zusammenbricht. Auseinandergebrochen ist es schon. Nämlich die Spanier machen jetzt eine andere Politik als die Wiener. Nicht? Und dann sind die Mächte, die diesen Krieg eigentlich verloren haben. Und das sind vor allen Dingen der habsburgische Strang des Kaiserhauses, bereit zu unterschreiben. Einen Vertrag, den ein sehr kluger Diplomat habsburgischer Prägung, Maximilian von Trautmannsdorff, eigentlich vorbereitet und ausgehandelt hat, der bis dahin nicht unterschrieben wird, weil halt die Wiener Seite unbedingt daran festhält, dann haben wir unser Gesicht verloren. Ja, sie haben ihr Gesicht verloren im Hinblick auf das Projekt einer Monarchia Universalis, also sozusagen eines unipolaren Momentums innerhalb Europas, und müssen einwilligen in eine Machtteilung. Aber sie bleiben weiterhin an der Macht, nicht? Und so kann man sich vorstellen, entstehen Friedensordnungen. In gewisser Hinsicht wiederholt Metternich das im Wiener Kongress. So entstehen Friedensordnungen, in denen man der eigentlich unterlegenen Seite die Chance gibt, sich die Sache schönzureden. Im Falle von Frankreich ist das Ende Napoleons, aber Frankreich wird gewissermaßen nicht dezimiert oder aufgelöst oder sonst irgendwas. Das Spannende ist, das gelingt den in Paris verhandelten 1919 in der Pariser Friedensordnung nicht mehr. Diese Tradition ist vorbei. Es sind sozusagen Einzelverträge mit den Unterlegenen des Krieges, die in Stücke schlagen oder jedenfalls weitgehend reduzieren. Und insofern entsteht dort keine stabile Ordnung. Perspektivisch heißt das also, man wird den Russen ein bisschen was geben müssen, was aber doch so wenig ist, dass potenzielle Nachahmer sagen, dafür lohnt es sich nicht, einen Krieg zu führen. Das ist eine sehr abstrakte Formulierung, aber das muss man sehen, wenn es überhaupt in diese Richtung gehen wird, wie das im Einzelnen ausgehandelt werden kann.
Ich habe in Ihren Büchern gelernt, dass man den 30-jährigen Krieg verwenden kann, um die aktuellen neuen Kriege besser zu verstehen. Ja. Jetzt frage ich mich, ob man auch, weil Sie es angesprochen haben, die Kriege des langen 19. Jahrhunderts verwenden kann, um die aktuellen Kriege oder vielleicht präziser die Weltordnung des 19. Jahrhunderts sich nehmen kann, um die aktuelle Weltordnung besser zu verstehen. Was meine ich damit? Wenn, wie Sie ja vorhin angedeutet haben, die aktuellen Regeln immer öfter gebrochen werden. Die USA hauen ihr eigenes Haus kurz und klein, weil die USA haben ja die aktuelle Weltordnung selbst geprägt und aufgebaut. Die UNO ist ja nicht zufällig in New York. Wenn wir jetzt zurückgehen in eine Welt mit mehreren Machtblöcken, dann erinnert mich das nun mal mehr ans 19. Jahrhundert, an die Pentarchie. Können wir aus dem 19. Jahrhundert fürs 21. Jahrhundert viel lernen oder sollten wir uns davor hüten, Parallelen zu ziehen, wo bei näherer Betrachtung keine sind?
Ja, das 19. Jahrhundert wäre die eine Vergleichsgruppe, also sozusagen 1815 bis 1914. Die andere Vergleichsgruppe wäre die Zeit von 1648, also Westfälischer Friede bis, ja, was weiß ich, Zerschlagung der europäischen Strukturen durch Napoleon, wann auch immer man das genau festmachen will. Wenn man sagt, na ja, aber ewig gehalten hat diese Ordnung doch nicht, ja. Und nach 150 respektive 100 Jahren war sie zu Ende. Dann finde ich das kein überzeugendes Gegenargument. Denn in der gegenwärtigen Situation sich vorzustellen, eine einigermaßen in sich stabile Ordnung mit einer Halbwertszeit von einem Jahrhundert hinzubekommen, das ist eine ungeheure Leistung, die uns ungeheure Zuversicht vermitteln würde. Insofern glaube ich eigentlich, dass das die Lösung ist, nicht? Aber man muss halt herausbekommen, wer diese Fünfe wären, um die es da geht.
Die fünf Großmächte.
Die fünf großen Mächte, nicht? Also sozusagen drei stehen gewissermaßen fest, USA, Russland und China, da etwas anderen Reihenfolge, China mindestens auf Platz zwei. Und dann könnten halt noch vielleicht die Europäer und die Inder dazu kommen. Das ist gewissermaßen nichts, was ein Ideal ist. Das Ideal wäre vielleicht eine regelbasierte Ordnung, die in ganz anderer Weise Frieden mit der Vorstellung von Gerechtigkeit verknüpft und so weiter und so weiter. Aber dazu braucht es Voraussetzungen, die nicht gegeben sind, nämlich einen Hüter, eine Rationalität der politischen Akteure, eine Juridifizierung der internationalen Beziehungen und die Akzeptanz der großen Mächte, das auch hinzunehmen. Das sieht man nicht. Insofern ist gewissermaßen die mechanische Lösung eines sich ausbalancierenden Systems das Beste, was wir haben können. Und die reale Alternative ist die Fortsetzung der gegenwärtigen gewaltaffinen Unordnung. Und da würde ich sozusagen die ausbalancierte Lösung von fünf großen Mächten, die sozusagen sich wechselseitig in ihrer Existenz respektieren und nicht die Idee haben, einander aufs Kreuz zu legen. Das, was für das 21. Jahrhundert eigentlich das Beste Machbare ist. Das ist vielleicht ein bisschen deprimierend oder desillusionierend, das zu akzeptieren. Aber eine vernünftige und verlässliche Politikwissenschaft hat ja nicht die Aufgabe, irgendwelche Wunschbilder an die Wand zu malen, sondern hat vielmehr die Aufgabe, das Wünschbare und das Machbare miteinander in Verbindung zu bringen.
Ich werde von meinen Studenten und Studentinnen oft gefragt, warum man die UNO nicht reformiert. Und eine Antwort, die ich manchmal gebe, ist, dass die großen Reformen des internationalen Systems immer nach großen Kriegen passiert sind. Also Sie haben sie angesprochen, Münster und Osnabrück 1648, wo wir dann bis heute eigentlich sagen, das westfälische System. Dann nach Napoleon 1814, 1815 das Kongresssystem, nach dem Ersten Weltkrieg der Völkerbund, nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO. Und für eine UNO 2.0 oder einen Völkerbund 3.0 bräuchten wir vielleicht erst recht wieder einen sehr, sehr großen Krieg. Also meine Sorge ist, dass die großen Reformen, die zu was Besserem führen, erst dann passieren, wenn davor was Schlechteres und sehr Schlimmes passiert ist.
Ich fürchte nur, ein großer, richtig großer Krieg würde uns nicht mehr in die Lage versetzen, eine UNO 2.0 hinzubekommen, weil er dann wahrscheinlich nach einer bestimmten Eskalationsstufe nuklear geführt wird. Das Problem der UNO ist, dass es ja diese, jedenfalls in den 90er, Nuller Jahre, diese Versuche gegeben hat, die UNO jedenfalls auf der Ebene des Sicherheitsrates zu reformieren. Und rational betrachtet wäre es doch angemessen zu sagen, Europäer haben einen Sitz, aber nicht mehr Frankreich und England. Das war sozusagen die Blitzlichtaufnahme von 45. Und da hat es ja Veränderungen auch gegeben, nicht? An die Stelle von dem China von Chiang Kai-shek, also Taiwan, als Mitglied des Sicherheitsrats ist irgendwann die Volksrepublik China getreten oder an die Stelle der nicht mehr existierenden Sowjetunion ist Russland getreten. Aber das waren halt Entwicklungen machtpolitischer Art und ohne solche machtpolitischen Veränderungen wird es, glaube ich, keine innere Reform der UNO geben, weil, ach, wie soll ich sagen, das Ressentiment in Frankreich und Großbritannien als eigentlich sozusagen fortbestehende Weltmächte mit dem Vetorecht als ständige Mitglieder es nicht zulässt, dass sie diese Position an als europäische Position vergemeinschaften, ja, sondern sie werden darauf weiter bestehen. Heißt, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die nur eingeschränkt handlungsfähig ist, die eigentlich nicht flexibel genug und anpassungsfähig genug ist, um auf veränderte Konstellationen entsprechend reagieren zu können, und die dadurch auch an Bedeutung verliert. Die Alternative dazu wäre gewissermaßen ein System der fünf großen Mächte, sagen wir also USA, China, Europa, Indien, Russland, auch in dieser Reihenfolge, die ihre neuen Regeln aufbauen. Also sozusagen Fortbestand der UNO, aber Bedeutungsverlust der UNO und eine solche Struktur, die was anderes ist, was Donald Trump versucht hat zu erfinden mit diesem Board of Peace, entsprechend hohen Eintrittsgebühren und ihm selber als Vorsitzenden auf Lebenszeit, was ja erkennbar nicht funktioniert, sondern gewissermaßen eine Form der materiellen Abzocke von einigen Dummen ist. Und das auch besser funktioniert als ein Dreiersystem, bei dem also die USA und Russland und China miteinander interagieren. Das sind dann in hohem Maße theoretische Überlegungen, die auf spieltheoretischen Beobachtungen einerseits und andererseits auf historischen Beispielen begründet sind. Also ich würde sagen, man muss die UNO nicht abschreiben und sagen, die brauchen wir nicht mehr. Aber man sollte auch von der UNO nicht die Lösung unserer Probleme erwarten, sondern die Lösung der Probleme wird jenseits der UNO liegen.
Wenn Sie die EU als Großmacht bezeichnen, frage ich mich natürlich reflexartig, kann die EU Großmachtpolitik? Weil die EU hat sich ja immer verstanden als einerseits nach innen friedensschaffendes Instrument und andererseits als wirtschaftlicher Akteur, der mit anderen Handeln treibt und nach innen Handelsbarrieren abbaut. Und jetzt sagen ja viele, die EU hat das nicht in ihrer DNA. Sie war nie als Großmachtprojekt angelegt, wollte das auch gar nicht sein und musste das auch gar nicht sein. Jetzt auf einmal wird sie aufgrund der tektonischen Verschiebungen da draußen mehr oder weniger dazu gezwungen, ein geopolitischer, weltpolitischer, militärischer Akteur zu werden, der sie eigentlich in ihrer Veranlagung nicht ist.
Ja, ja. Sozusagen die ganz kurze Antwort darauf lautet, wenn sie das nicht hinkriegen, zu einem solchen Akteur zu werden, der auch Großmachtpolitik betreiben kann, dann werden sie zum Fußabtreter der großen Mächte werden, nicht? Dann wird sozusagen nicht nur Donald Trump gelegentlich die 12 wieder mal ein bisschen verändern, so wie er Lust hat, sondern im Prinzip würden dann Putin und Trump die Politik der Zerschlagung der EU fortsetzen. Und Xi wird sozusagen an den Rändern der EU knabbern. Und dann hat dieses Projekt keine Zukunft. Das heißt sozusagen, sie stehen vor dem Zwang, etwas hinzubekommen, was nicht in ihrer DNA ist. Was heißt aber zunächst mal nur, in der Vergangenheit gab es diese Erfordernis nicht. Jetzt ist sie da. Das heißt, sie müssen sich entsprechend neu aufstellen, reorganisieren, Fähigkeiten aufbauen und so weiter und so weiter. Was ich sagen kann, ist, sie müssen das. Ob sie es können, tatsächlich hinbekommen, das kann ich natürlich nicht sagen. Es sind unterschiedliche Bedingungen. Oder sagen wir mal so, ich würde die Funktion eines politischen Theoretikers als die eines Hochsprungtrainers beschreiben, der, sagen wir mal, die Latte auf 2,20 Meter legt, nicht? Und sagt, darüber müsst ihr drüber kommen. Der aber deswegen nicht sagen kann, ob sie tatsächlich drüber kommen. Das ist eine andere Frage. Und wenn wir das so behandeln, dann kann man sagen, na, die alte EU hätte das sicherlich nicht geschafft. Aber die steile Lernkurve, die gerade die EU in den letzten Jahren hingelegt hat, aber auch einzelne europäische Länder, gibt einem dann doch die Möglichkeit zu sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie das hinbekommen. Es ist ein schwieriger Weg mit zugemauerten Türen. Auch zugemauerte Türen kann man ja auftreten oder durchstoßen.
Die EU ist ja sehr gut darin, beziehungsweise die Kommission, Papiere zu schreiben und auch große Visionen zumindest mit großen Worten zu verpacken. Aber was ist da jetzt eigentlich das, was Europa sich selbst und auch der eigenen Bevölkerung verkaufen kann? Weil wir haben ja unsere Identität über weite Strecken darauf aufgebaut, auch wer wir nicht sind. Wir sind nicht wie China, wir sind neuerdings auch nicht wie Russland, wir sind nicht wie die USA. Wenn es darum geht zu sagen, wer wir sind, dann verwenden wir gerne große Begriffe wie demokratisch, wir glauben an die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Aber das ist natürlich etwas, womit die breite Bevölkerung jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Und demokratisch kann so ziemlich alles heißen. Also auch China sagt nicht dezidiert, sie sind nicht demokratisch. Auch Russland sagt nicht, wir sind nicht demokratisch. Also jedes Land nennt sich auf die eine oder andere Art demokratisch oder nimmt es für sich in Anspruch. Und jetzt frage ich mich, wenn man Großmacht werden will, muss man das ja nicht nur auf der Elitenebene, das könnte man auch noch ansprechen, aber auch, indem man es der eigenen Bevölkerung verkauft und sagt, wir müssen uns wieder jetzt stärker einbringen. Und das bedeutet auch, dass wir ein entsprechend ausgerüstetes Militär brauchen, dass wir auch eine gewisse Art zu denken haben. Aha. Aber das haben wir doch in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Und gerade bei Deutschland, Sie haben es vorhin ja auch angedeutet, im Zusammenhang mit Polen, kriegt man dabei ja sogar Bauchweh. Wenn man sagt, wir haben ja in Deutschland schlechte Erfahrungen mit Großmachtpolitik gemacht und wir in Österreich auch. Ja, also.
Naja, das ist alles sicherlich wahr, nicht? Aber ich würde mal sagen, die Lernkurve von den 5000 Helmen der Verteidigungsministerin, die der Ukraine angeboten hat, bis zum Begriff der Kriegstüchtigkeit von Boris Pistorius, der sagt nicht Verteidigungsfähigkeit, der sagt Kriegstüchtigkeit. Die ist schon steil. Und wenn wir noch dazu nehmen, dass Pistorius, was nie ein Verteidigungsminister vorher geschafft hat, seit Jahren auf Platz 1 im Beliebtheitsranking von Politikern steht, dann zeigt das, dass zumindest die deutsche Bevölkerung in dieser Frage keineswegs so nostalgisch und lernverweigernd ist, wie man das vermuten kann, sondern dass es da schon eine relevante Bereitschaft dazu gibt, sich auf veränderte Konstellationen einzustellen. Das tun die natürlich nicht von selber, sondern in einem Prozess des Diskurses in der Öffentlichkeit, an dem sicherlich nicht alle Leute teilnehmen, aber viele beobachten das und gucken das und wägen die Argumente gegeneinander ab. Und da hat sich viel geändert. Insofern sind wir auch heute nicht mehr das Europa von 2020 und nicht mehr das Deutschland von 2020, sondern es gibt eine erhebliche Bereitschaft, die veränderten Herausforderungen und Lasten zu tragen. Die Lasten müssen verteilt werden. Das ist gewissermaßen das Problem. Das heißt wahrscheinlich Steuererhöhungen in bestimmten Bereichen. Das heißt Reduzierung von sozialstaatlicher Fürsorglichkeit. Das wird harte Auseinandersetzungen geben, weil man das nicht alles über zusätzliche Schulden mehr machen kann. Italien, Frankreich, England können das sowieso nicht. Die haben sozusagen das Fass der möglichen Schulden schon ausgetrunken. Das alles steht vor uns. Und das fällt sicher in demokratischen Ordnungen sehr viel schwerer als in autoritären Regimen, eine solche Transformation. Nur wenn wir sagen, nein, das kriegen wir ja sowieso nie hin, nicht? Und lassen die Flügel hängen, dann haben wir schon verloren. Nur wer die Herausforderung annimmt und versucht, sie zu bewältigen, hat eine Chance, aus ihr gestärkt hervorzugehen.
Man hat ja bei Beginn des Ukraine-Kriegs einigen deutschen Regierungspolitikern, allen voran Kanzler Scholz, vorgeworfen, einerseits zu zögern und andererseits auch gesagt, das ist eine Generation von Politikern, die nun mal nicht mehr geprägt sind vom geopolitisch orientierten Denken und davon, dass man nun mal manchmal auch Zähne zeigen muss, sondern die von der Friedensdividende und auch von der relativ langen Phase des Friedens geprägt sind und in ihrem Denken deswegen gar keinen Platz haben für den Gedanken daran, dass es Akteure gibt, die gar kein fundamentales Interesse, so wie wir, an Frieden haben. Dass zum Beispiel Russland nicht dasselbe Interesse daran hat, Frieden zu schließen wie wir. Und wir dann oft uns denken, die müssen auch so denken wie wir. Die wollen doch Frieden. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass es einen anderen Akteur gibt, der sagt, nein, wir wollen unser Territorium erweitern, wir wollen unsere Kontrolle erweitern, wir wollen unsere Einflusssphären ausdehnen, wir wollen unsere Einflusssphären vielleicht auch noch schützen, damit sie nicht zurückgedrängt werden, was auch immer. Aber dass diese Art zu denken vielen in unseren politischen Eliten ganz fremd ist, weil wir dieser Art zu denken auch eine radikale Absage erteilt haben. Weil eben Deutschland niemals sagen würde, wir holen uns jetzt Gebiete von Polen zurück. Zum Beispiel.
Ja, aber trotzdem hat Scholz diese Zeitenwende-Rede gehalten. Nicht? Und relativ lange waren in großen Teilen der SPD-Bundestagsfraktion und auch der Partei war die Vorstellung, das ist nur eine kurze Delle. Und dann haben die in der Regel gesagt, Entspannungspolitik à la Willy Brandt. Zurück. Das heißt, Scholz hat sich sozusagen auf einem schwierigen Terrain bewegt, auf dem er die Fraktion, die ihn getragen hat, und die Partei, der er entstammt, mitnehmen musste. Und dabei hat er sich vor allen Dingen an die Vorgabe nie wieder allein, also auf die Deutschen bezogen, gehalten, weswegen er in engem Kontakt mit Joe Biden immer wieder versucht hat, die Amerikaner zu bestimmten Schritten zu überreden, sagen wir mal, Abrams-Panzer zu liefern, damit die Deutschen Leopard-Panzer liefern können. Im Nachhinein betrachtet hat er das eigentlich ganz geschickt gemacht. Ebenso hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er energischer voranschreitet. Aber er hat das sicherlich in einem starken Bewusstsein davon gemacht, ich muss die Bevölkerung mitnehmen. Ich kann sie sozusagen nicht durch eine scharfe Kehrtwende vor den Kopf schlagen und dann erwarten, dass sie das akzeptieren. Zumal mit der AfD ja eine entsprechende Kraft da war, die im Prinzip Nachgiebigkeit gegenüber Russland und keine Unterstützung der Ukraine auf ihren politischen Fahnen gehabt hat. Das ist die Differenz, glaube ich, zwischen dem politischen Theoretiker, der, wie ich, dann sagen kann, das und das und das ist vonnöten, und dem politischen Praktiker, der einen Blick darauf hat, was ist jetzt möglich und was wird, wenn ich erfolgreich bin, demnächst möglich sein. Also sozusagen sehr viel stärker diese Schritt-für-Schritt-Bewegung. Was natürlich in der Theorie völlig indiskutabel ist, zu sagen, jetzt machen wir mal Schritt für Schritt und wissen auch gar nicht, wo wir hinkommen, sondern die Theorie hat Ziele zu beschreiben und die Politik hat sie zu erreichen. Und das Beschreiben und Analysieren von Zielen geht im Augenblick. Das Erreichen der Ziele ist eine Frage des Zurücklegens einer Strecke.
Könnte es nicht auch passieren, dass wir uns weniger auf eine Fünf-Großmächte-Politik zubewegen, sondern auf etwas, das gar nicht so unähnlich dem Kalten Krieg ist? Es gibt ja die These des Kalten Krieg 2.0 und da könnte ja dann Europa, selbst wenn es keine Großmacht wird, ähnlich wie das Länder wie Österreich gemacht haben während des Kalten Krieges, sagen, man spielt oder bespielt beide Seiten. Oder auch Deutschland hat ja Gas bekommen seit 1970, von der Sowjetunion, Österreich seit 1968, wir waren da ein bisschen das Testlabor. Gleichzeitig war man, also Deutschland in der NATO, man hat im Westen enge Handelsbeziehungen gehabt, Österreich, obwohl wir noch nicht bei der EU bzw. ihren Vorläufern waren. Und ganz viele andere haben das ja ähnlich gemacht, auch in Afrika, einzelne Diktaturen, die haben dann sich mal von den USA unterstützen lassen, dann von der Sowjetunion und haben sich so von beiden ein bisschen was geholt und auch die jeweils andere Seite eifersüchtig gemacht. Ist das nicht auch eine Option, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns eigentlich auf einen Kaltkrieg 2.0 zubewegen, dass man sagt, manchmal holen wir uns was von den USA, manchmal von China und wir müssen gar nicht eine Großmacht werden. Wir können auch eine Mittelmacht sein, die die beiden Blöcke gegeneinander ausspielt.
Ja, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil es gewissermaßen nicht mehr die Teilung Europas in der Mitte gibt. in der sich die beiden Blöcke gegenübergestanden haben und die Sowjetunion unter einem Imperial Overstretch gelitten hat, sozusagen. Sie hatten haben eigentlich mehr gefressen, als sie verdauen konnten. Die USA ein geostrategisches Interesse daran hatten, in Europa zu bleiben, um zu verhindern, dass die Sowjetunion bis zum Warmen Meer, also bis Brest und in Räumen in Norwegen vordringt. Und gewissermaßen unter diesen Rahmenbedingungen war es möglich, sozusagen vorsichtig eine Politik der Öffnung für beide Seiten, mit Vorteilen für beide Seiten zu betreiben, die im Übrigen immer von den USA zugelassen werden musste. Konnte man ja nicht machen, sozusagen einfach mal so, gehen jetzt den deutschen Sonderweg oder so etwas. Das musste sozusagen abgestimmt werden, so wie auch die DDR abstimmen musste, ihre Schritte mit Moskau. Und unter diesen limitierten Bedingungen gab es so etwas wie Aufweichung der Fronten und es gab gewissermaßen die Großzügigkeit, einen Korridor der Neutralen dazwischen zu haben, der im Prinzip mit Finnland Frieden begann, in gewisser Hinsicht bis in die Ostsee hineingewirkt hat und dann von Österreich und Jugoslawien wieder aufgenommen worden ist und sozusagen als eine Form des Puffers oder der Watte zwischen beiden Blöcken. Der einzige Punkt, wo die direkt aneinander gestoßen sind, wirklich wichtig, war Deutschland. Nicht? Der am höchsten militarisierte Raum weltweit waren ja nicht nur, dass Westdeutschland mehr als 500.000 Mann unter Waffen hatte, die DDR 300.000 tendenziell, sondern da kam dann also noch die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte dazu und in Deutschland der amerikanischen Streitkräfte, die französischen und die britischen. Also sozusagen eine ungeheure Konzentration des Militärischen, wie es so sie vermutlich kaum in der Geschichte gegeben hat. Die muss man auch erwähnen, um sozusagen dieses Aufatmen nach 89 nachvollziehen zu können, weil das natürlich permanent Stresssituationen waren, nicht? Sozusagen die Stresssituation des NATO-Nachrüstungsbeschlusses. Die Friedensbewegung, die sich dann dagegen geltend gemacht hat, weil auf beiden Seiten Deutschlands eigentlich klar war, wenn es dazu kommt, dann sind wir der Raum, in dem dieser Krieg ausgetragen wird und danach wird es uns nicht mehr geben. Diese Situation ist so einmalig, dass es sie nicht mehr geben wird. Die Schweden und die Finnen haben das ein bisschen zügiger begriffen als die Österreicher. Jugoslawien gibt es nicht mehr. Insofern sozusagen ist nur noch ein Fitzel mit der Schweiz und Österreich geblieben.
Aber das Denken ist ja noch da, auch bei Serbien zum Beispiel. Also man holt sich von China vielleicht ein paar Deals, gleichzeitig ist die EU für Serbien wichtig, Mitglied wird man aber nicht der EU, man möchte das auch jetzt nicht mehr realistischerweise.
Die Serben wollen das schon. Sie wollen sozusagen schon gerne an EU-Gelder kommen.
Ja, an EU-Gelder, ja.
Aber sie sind dazu sogar bereit, der EU beizutreten, ohne das Vetorecht des Einstimmigkeitsprinzips für sich in Anspruch zu nehmen, weil Vucic wohl klar ist, wenn er diese Tür zumacht, dann wird er scharfe innere Auseinandersetzungen haben zwischen den jüngeren Leuten und den Älteren. Ja, es gibt sozusagen bestimmte Situationen, Konstellationen, in denen diese Rosinenpickerei klappt, aber sie klappt eigentlich nur bei kleinen Akteuren. Europa ist nicht so klein, nicht so irrelevant, dass es sich das leisten kann, wie ein Vögelchen, sich auf die Straße zu setzen und hier und da und dort ein paar Körner aufzupicken, sondern es ist entweder ein Akteur, der mitspielt und auch Einfluss auf Regelstrukturen und Werte hat, oder aber es ist nichts. Dann können vielleicht einzelne Länder sich hin und her bewegen, aber sonst spielt das keine Rolle. Sagen wir so, der Putin hat 2001 im Deutschen Bundestag ein interessantes Angebot gemacht, das darauf hinaus lief, die Amerikaner gehen nach Hause, verlassen Europa, ihr verzichtet auf eine Osterweiterung von EU und NATO und überlasst Ostmitteleuropa gewissermaßen entweder uns oder aber als einen Grenzstreifen, der neutral bleibt. Und dafür dürft ihr Deutschen im Prinzip den Rest Europas dominieren. Das war sozusagen das klare Angebot. Die Abgeordneten haben das vielleicht so nicht verstanden. Jedenfalls das Protokoll des Bundestages verzeichnet Standing Ovations. Das galt aber nicht unbedingt dem Angebot, sondern dem Umstand, dass Putin sehr gut Deutsch gesprochen hat und auch sozusagen von der Performance her einen großen Auftritt hatte. Das ist eine reale Alternative.
Bei Rubio sind die Leute ja auch aufgestanden, obwohl er ihnen nicht gerade freundliche Worte gesagt hat.
Ja. Das ist aber sozusagen die reale Alternative, wenn die USA sich tatsächlich aus Europa zurückziehen, dass dieses Europa zerfällt, aber dann in ganz anderer Weise die Rivalitäten wieder auftauchen und sich bemerkbar machen und dass dann vielleicht ein deutsch-französisches Bündnis so etwas wie eine Dominanzposition in Europa übernehmen würde, was ich aber nicht gut finde, sondern mir wäre im Prinzip ein zusammenhängendes, gemeinsam agierendes Europa sehr viel lieber und wichtiger als eine solche Rumpflösung.
Wenn jetzt der Herfried Münkler aus dem Jahr 2014 Ihnen gegenüber sitzen würde, im Hinblick auf das Buch Kriegssplitter, und mit Ihnen heute spricht, was würden Sie dem heute sagen, was er genauer anschauen sollte?
Ja, ich würde sagen, du hast ja hinreichend oft die Texte von Machiavelli gelesen und du hast dich mit Fortuna und Virtù sehr intensiv beschäftigt. Du hättest vielleicht diesen dritten Begriff, Qualità dei Tempi, den wir am besten übersetzen mit die spezifischen Zeitumstände, ins Zentrum rücken sollen. Der hat da natürlich auch etwas Erklärendes für das, was ich 2014 so nicht gesehen habe oder nicht beschrieben habe. Also es ist nicht ratsam, für Politiktheoretiker Theorien zu entwerfen, von denen sie sagen, das gilt jetzt für lange Zeit. Nicht, sondern zu sagen, unter diesen spezifischen Bedingungen ist das so zu denken. Aber die Spezifizität der Bedingungen haben wir teilweise nicht in der Hand. Ab und zu haben wir sie in der Hand, in der Regel haben wir sie nicht in der Hand, jedenfalls wenn es sich um geopolitische Veränderungen handelt. Und insofern habe ich eigentlich immer versucht, mich zurückzuhalten im Hinblick auf so Ewigkeitsaussagen, nicht? Oder Ähnliches. In mancher Hinsicht habe ich das natürlich sozusagen im Eifer des Gefechts, sagt man, glaube ich, nicht hinreichend deutlich gemacht oder allenfalls nur in Fußnoten notiert. Ich habe, glaube ich, aus den Kriegssplittern nichts zurückzunehmen, sondern zu sagen, naja, das war geschrieben im Hinblick auf das, was damals die Lage war, in der Russland nicht als der große Herausforderer erschien und China erst am Horizont entfernt, als die große Herausforderung der USA da war. Und in mancher Hinsicht sind also dann Welt in Aufruhr und macht im Umbruch auch Revisionen von Annahmen, die in den Kriegssplittern formuliert worden sind. Es wäre ja auch ganz schlimm, wenn ich nicht in der Lage wäre, angesichts veränderter Konstellation nichts dazu zu lernen.
Wo glauben Sie dann, dass Sie jetzt im Moment, will ich sagen, falsch liegen könnten, aber wo Sie am ehesten sagen, da ist ein Unsicherheitselement bei den aktuellen Ausführungen, bei den aktuellen möglichen Prophezeiungen oder Strategieempfehlungen? Wo ist es im Moment am unsichersten?
Ja, das, wie soll ich sagen? Wir sind in einer Situation, wo es im Prinzip keine Gewissheiten gibt, weil, das wäre noch ein eigenes Thema gewesen, der Zufall und die Kontingenz in die politischen Prozesse zurückgekehrt ist, nicht? Und wenn das der Fall ist, wenn also Einzelpersonen wie, sagen wir mal, Putin, Trump und Xi einen so ungeheuren Einfluss auf die Entwicklung haben, mit ihren Launen und ihren Vorstellungen und wie auch immer, dann steht alles unter dem Vorbehalt, so wie sie gerade jetzt agieren, müssen wir das ins Auge fassen, also was weiß ich, feststecken von Trump im Iran oder von Putin in der Ukraine. Aber was weiß ich, das kann auch übermorgen schon wieder anders sein. Also die Zeiten, in denen man, sagen wir mal, um eine Konkurrenztheorie zu der meinen eigenen Überlegungen zu nennen, wie Habermas Theorie des kommunikativen Handelns und alles, was sich daran angeschlossen hat, im Prinzip einen Entwicklungstrend herausstellt, von dem er annimmt, dass er sich gewissermaßen in die Zukunft ausbreitet. Das werden wir nicht mehr haben können. Insofern steht alles, was ich schreibe und sage, unter dem Vorbehalt, dass die Annahmen zutreffen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Konstellationen. Und wenn sich die Konstellationen verändern, was weiß ich, Putin fällt jetzt nicht mehr vom Pferd, weil er nicht mehr reitet, offenbar, aber sterblich ist er trotzdem. Was heißt das, ja? Also, was wir nicht voraussehen können, ist, zerfällt Russland dann in einzelne Teile, wie das sich in der Jelzin-Ära angedeutet hat? Oder aber bekommt Putin einen Nachfolger, der friedlicher ist als er? Oder was wahrscheinlicher ist, einen, der erst beweisen muss, dass er ein starker Mann ist und die putinschen Ziele durchsetzen kann? In dieser Frage sind wir völlig unsicher. Wir können nicht mal sagen, wer entscheidet, wer der Nachfolger von Putin ist. FSB, die russische Armee, die Partei Einiges Russland, die Insider des Kreml, keine Ahnung, kann keiner sagen. Das Einzige, was man sagen kann, in China, wenn Xi sterben sollte, gibt es geregelte Formen der Nachfolge. Was wir auch nicht sagen können, ist, wird Donald Trump, wenn er die Midterm-Wahlen verliert, überhaupt nochmal Wahlen in den USA akzeptieren oder wird er irgendwelche Tricks finden, warum das jetzt nicht geht? Und derlei mehr. Also das sind alles Ungewissheitsfaktoren, die man aber nicht zentral machen kann. Ja, so wenn man sozusagen dann zerflusert das Ganze in eine unsichere und unüberschaubare Abfolge unterschiedlicher Szenarien, sondern die man in den Fußnoten eines Textes sinnvollerweise anmerkt.
Weil Sie das Wort unüberschaubar sagen. Yeah. In der Rückschau wirkt ja die Zeit des Kalten Krieges nach 1945 sicher nicht schön, aber zumindest überschaubar. Yeah. Und Putin selbst hat ja auch dieses berühmte Diktum gehabt von der geopolitischen Katastrophe, Zerfall der Sowjetunion und dieser sicherheitspolitisch zumindest scheinbaren Stabilität. Yeah. War die Welt damals so stabil, wie wir heute tun? Oder war sie eigentlich genauso unüberschaubar, und wir lesen einfach nur das Buch von hinten und denken uns jetzt im Jahr 2026 hat das alles überschaubar gewirkt. Man hat ungefähr gewusst, wie die Sowjetunion denkt. Man hat sich schon ein bisschen angenähert aneinander. Wir haben sie vorhin angesprochen mit Gas aus der Sowjetunion und so weiter und so fort. Oder war sie eigentlich um einiges instabiler und unüberschaubarer damals, als wir es heute sehen?
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Und das muss man differenzieren. In der frühen Phase gab es einige heikle Krisen. Kuba-Krise, Berlin-Krisen, die allerdings sehr kurz waren zeitlich und die mit Kompromissen aufgelöst wurden, nicht so dass also man sagen kann, ja, im Verlauf der 1960er Jahre stabilisiert sich im Prinzip das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten so, dass es eine relative Stabilität hat. Wir müssten dazu sagen, dass sozusagen in Jalta, in vorher noch Teheran, danach noch Potsdam, eigentlich ist ein System von dreien war, nicht sozusagen das britische Empire, die USA und die Sowjetunion, also Stalin, Churchill und Roosevelt. Aber Churchill ist 3, 4, 5 Jahre später schon aus dem Spiel und es gibt das britische Empire nicht mehr. Das hat er sicher nicht sich so vorgestellt. Also danach, nach den Berlin-Krisen und der Kuba-Krise, stabilisiert sich das. Die Amerikaner ziehen ihre Atomwaffen aus der Türkei zurück, nachdem die Sowjets ihre Atommittelstreckenraketen aus Kuba zurückgezogen haben. Und danach ist das eine eher ruhige Situation mit einer hohen Vorausschaubarkeit. Man kann das ganz schön sehen. Erstens sind nur zwei Akteure. Und die Spiegelbildlichkeit oder die Symmetrie der Fähigkeiten, ja, was weiß ich, die blauen Panzer und die roten Panzer, die blauen Artilleriegeschütze, die roten Artilleriegeschütze und so weiter und so weiter. Wir haben das natürlich nicht genossen, nein, das ist eine Zeit der Überschaubarkeit, weil wir gewissermaßen die Vorstellung der Unüberschaubarkeit gar nicht so vor uns hatten. aber es war eine Zeit, in der relativ viele Prognostiken, entweder im Sinne der Annäherung beider Blöcke oder im Sinne eines Fortbestehens der bipolaren Situation dominierten. Das war was ganz anderes als die disruptiven Vorstellungen unserer Gegenwart. Insofern kann man sagen, damals ist die Zeit in ruhigem Trab vorangekommen. Heute haben wir es mit einem wilden Galopp zu tun.
Es ist zumindest spannend.
Das ist es.
Herr Professor Münkler, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich habe euch Literatur von Herfried Münkler und auch die anderen Bücher bzw. Texte, die ich erwähne in dieser Folge, in die Shownotes gepackt. Schaut es euch an. Eine Pauschalempfehlung von meiner Seite für alles, was Herfried Münkler schreibt. Ich habe ihn dann off-records auch noch gefragt, wie er eigentlich damit umgeht, dass die Welt in Aufruhr ist, wie er ja auch im Titel eines seiner neuen Bücher schreibt. Und er selber sagt, das Schreiben. Also ich wage zu behaupten, oder ich erlaube mir die Behauptung, dass er graphomanisch ist. Er schreibt sehr viel, er denkt sehr viel nach. Und das, was er schreibt, ist aber wirklich hochinteressant. Ja, ich bin ein Fanboy, aber ich stehe dazu. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende angelangt und möchte einmal mehr all denjenigen danken, die diesen Podcast unterstützen, die ihn finanziell unterstützen. Ihr habt den Link bei den Folgen immer dabei zu meinem PayPal-Konto, die ihn unterstützen, indem sie mir Feedback geben, die diesen Podcast unterstützen, indem sie Folgen teilen, bewerten oder kommentieren. Danke, danke, danke. Das ist mir wirklich viel wert. Das macht die Arbeit um einiges schöner, wenn man weiß, dass sie gehört wird, dass sie vielleicht Denkprozesse auslöst und dass sie dem ein oder anderen, der ein oder anderen von euch auch etwas Geld wert ist. Danke, danke, danke. Und jetzt bin ich endgültig bei meiner Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.